Sieben Söhne, der Musikpodcast mit Garten-Ede und Pensen Paletti.
Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Hier sind wieder Tourensöhne Pensen Paletti und gegenüber von mir sitzt Elias aka Garten-Ede. Einen schönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zur Folge 5 tatsächlich schon.
Folge 5 der Staffel 2, sensationell, zauberhaft. Heute wollen wir uns mal ein bisschen um, ich sag jetzt mal, den freiberuflichen Musiker an sich mal ein bisschen kümmern und da mal irgendwie ein paar Infos abklopfen, wie das so ist, wenn man vielleicht die Richtung des Berufsmusikers einschlägt und aber gar nicht unbedingt selber der schaffende Künstler ist, der die Komposition sich vielleicht selber ausdenkt oder dies und das, sondern Berufsmusiker oder irgendwie sowas ist oder Instrumentalist und wird vielleicht angerufen für irgendwelche Produktionen, Bands, Künstler oder irgendwelche Veranstaltungen, ne?
Hast du schon mal gemacht, irgendwie in die Richtung auch?
Auf jeden Fall. Also so habe ich gemacht, ist auch schon ein bisschen länger her. Es ist ja so, wenn man Musiker werden will oder so, dass es ja schon, sag ich mal, ganz pfiffig ist, sich halbwegs breit aufzustellen, wenn es jetzt nicht irgendwie mit einer Sache komplett durch die Decke geht oder so. Und ich wollte... Ich persönlich wollte immer meinen eigenen Kram machen, den ich mir selber ausdenke, und das war immer quasi mein Traum mit meiner Band oder mit meinen Bands irgendwie die Möglichkeit zu haben, mein Leben zu bestreiten, sage ich jetzt mal so, dass es quasi auch funktioniert und ich das als Hauptberuf machen kann. Und da ist es ja als junger Mensch dann manchmal auch so, dass man erstmal über Umwege da vielleicht hinkommt. Und da haben wir ja auch schon, glaube ich, in der ersten Staffel drüber gesprochen, was man alles so als Nebenjob irgendwie haben kann oder auch bekannte und befreundete Musiker von uns hatten. Und dann gibt's natürlich auch die Möglichkeit, wenn man nicht irgendwie im Casino noch irgendwie Kartendealer ist oder irgendwie bei Edeka irgendwie im Lager noch arbeitet oder so, dass man auch vielleicht seine Möglichkeit, das Instrument zu spielen, auch noch so einsetzt, dass man für so eine Art Mietmusiker ist oder so, ne? Und deswegen habe ich das in meinem Leben nicht so viel gemacht, denn als es nicht mehr unbedingt musste, habe ich es dann auch gelassen, einfach so, weil ich so bin. Aber es gibt Menschen, die auch selber kreativ sind und vielleicht ihr eigenes Ding machen, es aber überhaupt gar nicht ausschließen, auch noch für und bei anderen Künstlerinnen quasi irgendwie zu spielen. Und da haben wir auch, glaube ich, drei sehr, 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 sehr gute Telefonjoker, die wir jetzt gleich auch nochmal hören werden, mit in dieser Folge am Start.
Und ich glaube, alle drei auch, man muss es sagen, weltweit irgendwie mit ihren Bands und Kombos unterwegs. Und wir haben ja zum einen Onkel heute hier mit in der Sendung, der früher bei den Ohrboten, glaube ich, unterwegs war und jetzt so in der Welt vorrangig mit Meute und Alligator.
Genau.
Und dann haben wir Not dabei. Not kennst du wahrscheinlich oder ihr kennt euch wahrscheinlich auch über die Ohrbodenzeit.
Ja, vorher kannten wir uns auch schon, aber dann auch mit der Entstehung und so. Das hat natürlich dann irgendwie sehr geprägt, weil wir dann halt sehr viel gemeinsam unterwegs waren. So, ne, mit den Ohrboten zusammen und das Pack und so.
Also genau. Onkel quasi als Schlagzeuger, Not als Keyboarder.
Ja, genau. Und auch Bassist und Pianist und so, genau.
Und als drittes im Bunde haben wir noch Zorro, den ich ja persönlich kenne, als ehemaliger Bassist von Das Pack.
Ja, genau. Und auch Produzent und Freund und langer Weggefährte und überhaupt genau von der Band und von mir selber als Mensch auch. Aber das geht mir bei allen dreien so, dass wir wirklich, das ist eine sehr schöne Freundschaft, dann über auch das Tourleben quasi hinaus da entstanden ist. Und deswegen bin ich auch mal sehr, sehr gespannt, was die Jungs so zu erzählen haben. Genau, von mir aus kann's quasi direkt losgehen.
Daher erstmal die Frage, wenn man irgendwo dazu stößt oder die Anfrage bekommt, haben wir erstmal gefragt, muss dir denn dann eigentlich die Musik gefallen oder die Band, in der du mitmachst? Und daher lassen wir Not doch erstmal das erste Wort.
Ein Stück weit ist da wohl das Schlüsselwort oder eben auch so ein dehnbarer Begriff. Natürlich muss ich das irgendwie gut finden, was ich da mache. Auch wenn das jetzt Musik ist, die ich mir zum Beispiel privat nicht anhöre. Also es gibt es natürlich, dass ich für irgendwelche Künstler spiele, wo ich sage, ja, ist jetzt nicht so meins, aber ich mach mal mit. Und das Ganze steht und fällt nach meiner Erfahrung auch immer mit den Leuten, mit denen man das dann macht. Also wenn du mit coolen Musikern auf der Bühne stehst oder davor eben im Proberaum, dann hast du auch eine gute Zeit und dann wird die Musik auch irgendwie cool. Dann kannst du auch eigentlich aus jeder Vorlage irgendwas machen, wo du sagst, macht doch jetzt sogar Bock zu spielen. Weil, wie gesagt, wenn das coole Leute sind, dann ist das auch irgendwie, hat das auch einen Mehrwert. Und ja, wenn es jetzt so Mucke ist, wo ich sage, da kann ich wirklich 0,0 mit anfangen oder ich finde es bedenklich oder es hat irgendwelche, weiß ich nicht, politischen Aussagen, hinter denen ich nicht stehe, dann mache ich das auch nicht. Ist schon völlig klar. Aber ich sag mal auch so, die Schmerzgrenze, also ja, da gibt es eine gewisse Toleranz auch, dass man sagt, ja, mein Gott, ich würde den Song jetzt, ich hätte ihn anders geschrieben, aber vielleicht bin ich deswegen auch nicht so erfolgreich wie du.
Das ist mir tatsächlich überhaupt nicht egal. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich so überhaupt nicht machen muss und all die Sachen, die ich mache, mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Und das habe ich auch immer so gehalten. Und deswegen ist die klare Antwort, nee, das ist mir überhaupt nicht egal. Es gibt so dieses Sprichwort, was sicherlich viele Leute kennen, das müssen irgendwie von drei Dingen zwei irgendwie stimmen. Vielleicht nicht, wer die Antwort auf die Frage nicht mehr hören mag, kann ja auch einfach wegdrücken, aber ist so tatsächlich die Musik, die Leute oder die Kohle und zwei davon müssen stimmen, damit man sich für einen Job entscheidet. Ich habe dieses Sprichwort für sehr wahr befunden. Im Idealfall trifft es alle drei und das habe ich in meinem Leben, sagen wir mal, zu 95% so erhalten und ich habe auch Sachen abgelehnt, weil sie mir musikalisch und inhaltlich nicht gefallen haben, weil ich dachte, ach nee, das wieder kommt vielleicht was anderes. Und ich habe auch schon sehr viel Sachen gemacht, wo es überhaupt keine Kohle gab, aber wenn ich habe ja mit Musik machen, Entschuldigung, Schlagzeug spielen angefangen, weil ich das geil finde. Und Kohle war da immer zweitrangig. Und das mache ich auch bis heute. Wenn mich ein Act interessiert oder eine Musik oder irgendein Künstler innen, dann bringe ich auch gerne einen Profi mit. Das kann ich nicht jeden Tag machen, aber ich mache Musik immer noch, weil ich das geil finde. Und so halte ich das auch.
Also, ja, ich kann mir, ich verstehe vollkommen so, es gibt wahrscheinlich so Herzensprojekte und es gibt Projekte, wo man auch sagt, irgendwie muss halt auch Essen irgendwann mal am Tisch stehen, so zu Hause. Aber ich glaube, im Grunde muss halt irgendwie wahrscheinlich diese, zumindest wenn die Musik nicht zu 100% passt, wahrscheinlich einfach die Liebe unter den Menschen, die da zusammen auf der Bühne stehen, irgendwie passen, weil...
Ja, wir haben ja schon in der letzten Folge irgendwie gehört, so dieses gemeinsame Touren oder dieses Zusammenleben ist halt ist ja 95% des Tages quasi so,
ja,
wo du eben, halt nicht eben auf der Bühne stehst. So, ne?
So genau. Zwei Stunden vielleicht schlechte Musik hält man vielleicht eher aus als 22 Stunden dann.
Ja, schlechte Musik mit den Leuten so ungefähr, ja, als wenn genau. Du irgendwie den ganzen Tag quasi mit der ganzen Reisegruppe nichts anfangen kannst. Also das halte ich auch für sehr wahr, was da jetzt gerade gesagt wurde. So.
Und da ja auch alle mit unterschiedlichen Projekten und unterschiedlichen Bands unterwegs sind, war natürlich auch die große Frage, wie gestaltet sich denn da so die Jahresplanung? Weil ich glaube, so ein Kalender wird ja dann doch auch recht schnell voll, wenn man da mit mehreren Dingen unterwegs ist und vieles kreuzt sich. Daher würde ich sagen, lassen wir doch mal Zorro zu Wort kommen.
Ja.
Das ist echt unterschiedlich. Größere Tourneen, würde ich sagen, das weiß man dann schon irgendwie so auf jeden Fall ein Jahr vorher, ne? Wenn nicht noch länger, also je größer irgendwie das ganze organisatorische Gebilde darstellt, desto früher geht es los. Aber in dem Sinne, ich würde sagen, so ein halbes, dreiviertel Jahr, da weiß man so, 30-40%, was da so kommt. Und der Rest kleckert dann natürlich auch mal so spontanerweise übers Jahr verteilt rein.
Ja, das hängt sehr davon ab, mit wem ich zusammenarbeite. Also bei großen Acts, wo es dann um große Shows geht mit, weiß ich nicht, vielen Beteiligten und eben auch vielen Zuschauern, dann ist es natürlich schon so, dass sowas gerne mal 1, 2, 1,5 Jahre im Voraus geplant wird. Da weiß man dann also schon relativ früh, was da in Planung ist, kann sich dementsprechend drauf einstellen. Da gibt es natürlich aber auch andere Sachen, andere Acts, mit denen ich spiele, wo es gerne mal auf Zuruf ist. Kann auch passieren, dass man einen Anruf kriegt und sagt, kannst du morgen spielen. Auch sowas passiert. Im Theater ist es auch tendenziell eher so, dass das lange im Voraus geplant wird. Also ich habe jetzt, weiß nicht, so für ein ganzes Jahr habe ich schon meine Termine bei meinen Theatershows. Aber ja, ich würde sagen, so ein Jahr, 1,5 Jahre ist schon so der grobe Rahmen. Trotzdem weiß ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, was genau ich jetzt so in einem Jahr machen werde. Aber man hat zumindest schon mal so ein paar Eckpfeiler oder so ein paar Hinweise, was passieren könnte, auch wenn das ja alles immer kurzfristig geändert werden kann.
Ja, das stimmt, ja.
Wie lange steht bei dir so mit fester Band die Jahresplanung, beziehungsweise wie lange im Voraus wird so eine Tournee geplant?
Also bei den Monsters ist es eigentlich so, dass wir halt, da wir ja mehr oder minder ausschließlich eine Liveband sind und auch unsere Platten live aufnehmen und die dann auch rausbringen und dazu dann immer touren, und wenn wir nicht gerade eine Platte rausgebracht haben, sind wir auf Tour, weil wir eine aufnehmen, so ungefähr, und dazwischen ist dann noch eine Tour. Also wir sind die ersten Jahre immer dreimal im Jahr auf Tour gefahren und jetzt die seit 10 Jahren vielleicht zweimal, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst eine längere Tournee und dann Festivals im Sommer, und deswegen ist dieser Zyklus eigentlich immer recht klar, was so dann wieder im nächsten Jahr passiert, denn man hat es ja quasi selber in der Hand, weil man ja ein Teil von den Entscheidern ist, weil es die eigene Band ist. So. Und bei das Pack ist es ja wahrscheinlich eher so ein bisschen so wie bei anderen Bands, die halt ins Studio gehen und da dann die Platte aufnehmen und vielleicht damit 1, 2 Touren spielen, um dann wieder erstmal in den Zyklus reinzugehen, dass du nicht mehr in Clubs spielst oder nicht mehr erstmal nicht mehr so viel live spielst, um dann zu schreiben. Und das ist, deswegen ist das nicht ganz so alljährlich immer das Gleiche quasi so. Mhm. Aber das in Kombination, muss ich sagen, ist eigentlich, funktioniert gut und macht auch Bock und lässt mich irgendwie auch einigermaßen gelassen in die Zukunft sehen, denn es ist ja auf jeden Fall so, dass in so einem Beruf wie irgendwie Musiker oder grundsätzlich Künstler oder irgendwas, oder Selbstständige, die da weißt du ja eigentlich, hast du nicht diese Angestellten-Sicherheit. Viele Angestellte haben vielleicht auch nicht die Sicherheit, die man, weißt du, weil immer irgendwie was passieren kann. Aber es ist mir jetzt auch gerade eben aufgefallen bei den Antworten, dass man schon so eine gewisse, so eine positive Grundeinstellung oder eine gewisse Überzeugung haben muss, dass es alles gut wird, auch wenn du nicht weißt, was du in 8 Monaten oder in 12 Monaten beruflich überhaupt machst. Ruft noch jemand an? Will mich jemand sehen? Bin ich noch gewünscht? Kommt Corona 2? Was passiert hier überhaupt? So, weißt du, so.
So, ne? Die große Frage, welche Aufträge kommen überhaupt rein, beziehungsweise muss ich dann vielleicht doch auch mit einer Gruppe auf Reisen gehen, wo jetzt die Lust vielleicht nicht ganz so groß ist.
Man weiß es
das
nicht,
vielleicht
genau.
Möglich ist. Und wir sprachen auch in der Booking-Folge ja schon darüber, dass Festivals und Co., vor allem die großen Festivals, ja schon deutlich länger geplant sind. Und daher vermute ich ja fast, dass wahrscheinlich so eine Riesenhallentournee wahrscheinlich schon ein Jahr eher im Voraus geplant wird, als jetzt vielleicht die kleine Club-Tournee durch die 200-Mann-Touren. Und daher natürlich bei den Projekten, die von klein bis groß natürlich so alles on board haben, darf natürlich die Frage nicht ausbleiben an alle drei. Welche Location ist denn so die kleinste und welche die größte in den letzten Jahrzehnten gewesen?
Die größte Location wird wahrscheinlich Berlin, Brandenburger Tor, glaube ich, war das, mit Herrn Lindenberg zu irgendeiner, aber jetzt muss ich lügen,
kommt mit den Jahren immer durcheinander, war irgendwie eine Festivität zur deutschen Einheit. Manche Leute haben behauptet, da seien irgendwie 250.000 Leute gewesen, was ich mir schlecht vorstellen kann eigentlich, aber das war wahrscheinlich die fetteste Location, wenn das eine Location ist, genau. Und die kleinste, das weiß ich jetzt gar nicht, da waren so viele kleine Läden, in denen man im Laufe seiner Karriere gespielt hat, da fällt mir jetzt spontan gar nichts zu ein, kann ich gar nicht so sagen. Macht aber nicht weniger Spaß, ne? Mit den geilen Leuten zusammen, ist immer super.
Also die kleinste Location, damit fange ich mal an, ist glaube ich die Scheinbar. Das ist so ein kleines Theater in Berlin-Schöneberg, nennt sich glaube ich sogar Berlins kleinstes Varieté. Was geht da rein? 20, 30 Leute vielleicht. Da habe ich Anfang der 2000er angefangen, so Comedy und kleine Theatershows zu machen. Und spiele da sogar bis heute noch immer mal wieder. Den Laden gibt's auch immer noch. Ist auf jeden Fall Kult und immer ein Besuch wert. Und dazwischen hat es dann, glaube ich, fast alles gegeben, bis eben Stadionshow und Brandenburger Tor und große Festivals und Riesenbühnen und, weiß ich nicht, 40, 50, 100.000 Leute. Das ist, glaube ich, das bleibt wahrscheinlich nicht aus, wenn man das so lange macht, dass da irgendwie alles dabei ist, auch zuschauerzahlenmäßig. Wobei ich sagen muss, für mich persönlich sind diese kleinen Auftritte eigentlich viel aufregender. Und wenn ich überhaupt noch irgendwo Lampenfieber habe, dann eher bei solchen Nummern als jetzt vor zigtausend Leuten, wo es sich dann irgendwie auch so ein bisschen verspielt alles und auch natürlich mehr Anonymität herrscht.
Die kleinste Location wird wahrscheinlich ein kleines ehemaliges Rettungsboot gewesen sein, was auf der Spree schepperte mit den Rohrbooten, wobei die Location dann eher vor dem Boot stattfand jeweils, weil wir die Spree abgefahren sind. Aber da waren noch Leute auf dem Boot, für die wir auch gespielt haben. Also würde ich das jetzt erstmal als die kleinste Location bezeichnen, glaube ich. Und die größte war dieses Jahr. Das wusste ich gar nicht, dass es so ist, aber das war das Poland Rock Festival mit Meute. Das hieß lange Woodstock Festival und ist das größte Umsonst- und Draußen-Festival Europas, wurde mir gesagt. Und da stand ich auf der Bühne und die war sehr, sehr groß und auch sehr, sehr hoch. So hoch, dass die nicht mal irgendwie Barriers davor gestellt haben. Weil irgendwie, ich glaube, so irgendwas zwischen 4 und 6 Meter hoch. Und wenn man da auf der Bühne stand, also ich habe das Ende der Leute nicht gesehen, weil irgendwann der Horizont ins Spiel kam. Und dann, das war auch der Beweis dafür, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern wahrscheinlich doch rund und nicht quadratisch, dann hörten die Leute immer noch nicht auf. Und die Angaben der Zahlen variieren. Auf jeden Fall mehrere hunderttausend wohl Leute jetzt da. War auf jeden Fall sehr beeindruckend.
Das ist schon wild.
Auf jeden Fall, wenn die Erdkrümmung, sage ich das mal.
So, ja, also.
Dein Blick zum Publikum da irgendwann, ich weiß halt nicht, wie es da noch weiterging. Die Erde hat da halt irgendwie aufgehört.
Also wild von 3 Leuten mit dem Boot
ja.
zu über, weiß ich nicht, 300.000 wahrscheinlich am Ende da. Ich habe die Bühne habe ich gut in Erinnerung, weil da ja doch auch regelmäßig deutsche Bands eingeladen werden, die dort spielen. Da gibt es dann auch irgendwie bei YouTube noch Auftritte von Hosen und wem auch immer zu finden. Okay. Und es ist wirklich so, dass diese Bühne so verdammt hoch ist, dass so die ersten 15 Reihen, so man kann zur Musik tanzen, aber ob ich überhaupt was vom Künstler sehe,
irgendwo da
eher
auf dem Dach,
nicht.
Ach so, ja. Das ist die Bühne. Ja,
ja, so, ja, so. Okay. Also schon wild und sieht auch echt heftig aus und auch die Anzahl der Leute ist so, selbst so auf Kamera mit Weitwinkel fasst mein Hirn schon nicht mehr. Also
okay.
Ich kann es mir nur so im Entferntesten vorstellen, wie es da überhaupt dann ist, oben auf der Bühne zu stehen.
Hm.
So, und da natürlich eingeschlossen dann die nächste Frage, 100.000 Leute hören zu, wie oft lohnt es sich vorher zu proben, weil die Frage ist natürlich, komme ich da hin und sag, wir gucken mal, was passiert oder sollte vielleicht schon jeder Schritt auf der Bühne dann auch vorbereitet sein und daher Zorro.
Und auch das ist sehr unterschiedlich. Kann man schwer sagen. Bei einer eingespielten Band muss man nicht so viel proben. Und wenn man jetzt so einen großen Act hat, der irgendwie noch 1000 Tänzer und was weiß ich mit dabei hat, dann muss man ja teilweise auch die ganze Show proben, also gar nicht nur musikalische Proben. Wenn ich jetzt mal wieder Udo Lindenberg mir rauspicke, wo alles dann teilweise ganz fett ist, da hast du dann, ich glaube, allein so 10 bis 14 Tage musikalische Proben und dann auf jeden Fall nochmal so gefühlt eine Woche sogenannte Bühnenproben mit der ganzen Show. Also da sind es 3 Wochen. Das kann auch mal passieren. Und ansonsten alles so zwischen 2 und 3, 4, 5 Tagen, ne? Würde ich sagen. Ich hasse aber Proben.
Auch das variiert natürlich von der Band oder dem Act und wie man so eine Show entwickelt. Also sagen wir mal so, als Beispiel jetzt beim Alligator ist es so, der konzipiert ja die ganze Show und das, was da das Bühnenbild ist und was da im Vorfeld passieren soll, schon spielt ja alles vorher in seinem Kopf irgendwie durch und die ganze Inszenierung und das heißt die Band in der musikalischen Umsetzung ist dann jetzt so inhaltlich, sagen wir mal, befreit, außer davon, dass sie die Lieder zu spielen hat. Und da wir seit jetzt 10 Jahren fast oder ziemlich genau so ein eingespieltes Team sind, brauchen wir also bei einer neuen Platte von Lukas. Jetzt dieses Jahr haben wir, glaube ich, 7 Tage geprobt. Das ist ja dieses Metal- oder New-Metal-Album. Und quasi die ganzen Lieder, die da auf der Platte waren, in die Live-Form zu bringen und auch so richtig, dass das in Fleisch und Blut übergeht und man das Zeug einfach nicht nur irgendwie spielt, sondern richtig geil spielt. Da waren 7 Tage musikalische Proben dabei. Dann gab es nochmal 1,5, 2 Tage Produktionsproben. Das heißt also, da wird die Bühne komplett aufgebaut, der ganze Ablauf durchgegangen. Da sind ja auch mal viele bewegliche Sachen dabei. Wo geht wann eine Flamme hoch? Wer wird von rechts nach links geschoben? Muss vielleicht noch ein Einhorn irgendwo durchs Bild fliegen? So sind wir dann also insgesamt so bei 9 Tagen. Bei Meute verhält sich das ein bisschen anders, weil da ist ja die Band an sich das fliegende Einhorn, weil wir ja eine Marching Band sind. Und ich glaube, da hatten wir dann musikalische Proben dieses Jahr. Da wird auch immer mal wieder auf einer laufenden Tour musikalisch geprobt, aber so in Vorbereitung für die Tour an sich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 4 Tage Produktionsproben und nochmal so insgesamt 3, 4 Tage musikalische Proben. Sowas. Und natürlich findet man im Laufe von der Tour ja immer ein paar Sachen raus und stellt so ein paar Sachen nochmal um. Auch das variiert. Bei Chaika, was eigentlich für mich die verrückteste Band ist, bei dem, was ich da jeden Abend versuche. Naja, da treffen wir uns einen Nachmittag vorher und denken, dass wir was können.
Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das ist bei den Monsters auch eher ein bisschen so. Weißt du, wenn jeder so sein Lied mehr oder minder spielen kann, dann guckt man nochmal so ein bisschen, wie ist das mit Chören oder hat irgendeiner eine Kazoo dabei oder so oder eine kleine Flöte, 2 Gitarre oder sowas. Und weil es da einfach um andere Sachen geht. Ne? Also kann ich total irgendwie unterschreiben. So, das ist schon abgefahren, das auch zu hören, weil die natürlich auch bei so Produktionen dabei sind, wo so richtige Gewerke dann irgendwann zusammenkommen. Da sind die Tänzer, da sind die Background-Sänger, da ist was weiß ich noch, diese ganze Choreo mit den ganzen abgefahrenen Sachen, die da auf der Bühne noch so passieren, Aufbauten oder irgendwas so. Dass da so auch so jedes Gewerk erstmal so für sich die Show so ein bisschen übt und wenn die dann klarkommen, dann wird sich zusammengetan oder so, ne? Genau.
Ja, ich habe das auch nur bei vielen Bands schon irgendwie mal gesehen, dass dann Hallen angemietet werden, wie Zorro das ja dann auch erzählt hat, wo dann irgendwie bei denen ich denke, ja, kannst du halt auch schon 2000 Leute jetzt mit reinstellen, die sich die Show angucken, aber nee, wir proben erstmal nur für die Tour. Wie Onkel auch sagt, dass dann die Flammen an der richtigen Stelle hochkommen.
Und dass da vor allen Dingen an der Stelle dann auch keiner steht.
Genau.
Weißt du, so, dass es dann irgendwie alles so auf jeden Fall. Ich finde das auch abgefahren und man denkt, so muss das denn sein? Müsst ihr denn jetzt diese große Halle haben, um das wirklich zu simulieren? Ja. Es muss so sein, weil er dann da bei diesen Riesenproduktionen dann diese ganzen LED-Wände und das muss ja erstmal alles aufgebaut, bis das dann, man muss es halt dann wirklich richtig sehen, so, ne? So.
Absolut, und da die Show und alles rundrum ja größer ist und die Anzahl der Leute, ist natürlich auch die Frage, verändert sich daher auch der Gagenschlüssel bei den Künstlern?
Interessante Frage.
Und daher Not.
Ja, kann man erstmal mit Ja beantworten, die Frage. Natürlich gibt's im Stadion mehr, als wenn man jetzt zum Beispiel in der Scheinbar spielt. Da kriegt man dann ein Freigetränk. Aber im Stadion dann doch ein bisschen mehr. Ist allerdings sogar so, dass innerhalb von einem Künstler auch unterschieden wird. Also selbst da gibt es so Regelungen wie Arena-Show oder Stadion-Show oder Festival-Show gibt eine andere Gage als eine Club-Show oder eine Promo-Show oder was auch immer. Dann gibt es noch irgendwelche Galas oder sogenannte Corporate-Shows. Da gibt es nochmal eine andere Gage. Also das ist tatsächlich, das folgt nicht immer einer Logik, aber meistens schon so auch dieser Größenordnung. Je mehr Leute, desto mehr Geld wird eingenommen und umgesetzt und desto mehr kann man dann den Musikern oder Künstlern eben auch ausbezahlen. Relativ naheliegend.
Daher anscheinend zum Glück auch an der Gage dann bemerkbar, dass wahrscheinlich auch dann der zeitliche Aufwand ja auch ein anderer ist, weil je größer die Show ist, desto mehr wird wahrscheinlich auch vorher bereits geprobt und auch mehr Arbeitsstunden dann kommen dann ja auch einfach zusammen, denke ich.
Ja.
Und daher scheint ja am Ende dann doch auch beim Künstler, Künstlerin was hängen zu bleiben.
Ja, genau. Und wenn nicht, gibt es auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, auch Unmut, auch nachvollziehbaren Unmut, glaube ich, wenn das nicht so der Fall ist. Das ist, glaube ich, aber auch den meisten Acts oder großen Künstlern oder irgendwie sowas auch klar, dass und das ist auch sehr auch in der Natur quasi so ist, dass du natürlich auch deinen Leuten, mit denen du das machst, dass du die auch ordentlich dann bezahlst oder den, ne, so ein bisschen irgendwie Respekt zeigst dadurch. So, auf jeden Fall.
Und um die Leute bei Laune zu halten, um mal so ein bisschen ein Gespür zu kriegen, wie die Laune so ist, konnten wir uns natürlich die Frage nicht verkneifen, wo wird denn am längsten und am härtesten gefeiert eigentlich? Wo ist denn die Stimmung am besten?
Also lange und hart gefeiert wird, glaube ich, überall. Hängt immer von den Leuten ab, natürlich. Ob das jetzt nur irgendwie eine kleinere, poppige Veranstaltung ist oder die großen Stadiendinger. Aber ich glaube, mit Abstand, wenn ich jetzt überlege, das längste und härteste war eigentlich, nicht nur eigentlich, war eine schöne Tour mit das Pack, Superschande und Liedfett. Namens Superschande. Da muss man sich eigentlich eher fragen, wann wurde dort nicht gefeiert. Aber das war mein absolutes Favorite, was das angeht.
Also die Frage kann ich natürlich jetzt nicht vollständig beantworten, aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist, ich bin häufig oder meistens, und dafür bin ich relativ dankbar auch, in den Produktionen und Bands gelandet, wo es gar nicht so hart zur Sache ging. Das ist auf lange Sicht wahrscheinlich der Gesundheit sehr förderlich und war in meinem Fall bestimmt nicht verkehrt, dass ich jetzt nicht immer so mit den ultra krassen Super Rock'n'Roll Bands unterwegs war, sondern dass es da auch gerne mal ein Teechen gab abends oder vielleicht auch mal einen Drink oder so. Es gab auch lange Zeit, wo ich unterwegs war, und da gab es dann Nodies Bar, wo ich die Drinks gemacht habe. Relativ erfolgreich. Ich glaube, ich könnte auch, wenn das mit der Musik nicht mehr läuft, irgendwo eine Bar aufmachen und sie würde funktionieren. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, das ist ja nur auch Definitionssache, was lange und hart feiern, was man darunter versteht. Wie gesagt, das ist eher selten vorgekommen und auch eher dann, wenn man nicht damit gerechnet hat. Also eher so an so Abenden, wo man eigentlich dachte, da wird nicht groß was passieren, und dann ist man doch nochmal losgezogen oder so. Und tendenziell auch eher mit Leuten aus der Crew als jetzt mit den Künstlern selber oder mit den Bands oder was weiß ich, weil dann hatte der Sänger wieder Halsschmerzen oder irgendwie so. Ja, und wie gesagt, ich nenne da jetzt keinen Namen, aber so grundsätzlich heißt auf Tour auch jetzt nicht immer super hart krachen lassen.
Tja, da bin ich ja hier bei dem Podcast genau richtig, weil wie ich finde, eine der besten Touren zum Feiern lange und hart war nämlich die, Lieber Pensen Paletti, mit dir auf der Tour mit Urban Magic Johnson und das Pack. Zwei Bands, ich glaube vier Leute, so war es. Und wir haben da jeden Abend, also ich erinnere mich in Dresden, dass irgendwas war mit Toilette und mir. Und genau, das war eine sehr schöne Feiertour. Ansonsten geht das auch sehr, sehr gut auf eigentlich auf allen Touren. Es gehört ja so ein bisschen zum Tourleben auch dazu. Und man darf es natürlich nicht übertreiben. Schließlich spielt die Show ja auch eine Rolle am nächsten Tag. Und so ein Nightliner lädt natürlich auch zum Feiern ein. Das ist ja das Haus auf Rädern. Da kann man sich ja überlegen, wann man schlafen geht. Und als Musiker hat man natürlich den großen Luxus. Ach so, ich bin ja Schlagzeuger. Ich bin ja kein Musiker. Also da, ich muss nicht mal Noten können. Also Töne. Ich muss ja nur draufhauen. Da kann man noch ein bisschen später schlafen gehen. Deswegen bietet sich das eigentlich überall an.
Also, ja, lieber Pensen. Es scheint schön zu sein mit dir, so auch nach dem Konzert auf Tour.
Ja, aber so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann muss ich auch sagen, dass auch diese beiden Touren waren auch besonders schön mit der Superschande, mit Liedfett und Le Fly und das Pack, die ja schon, sag ich jetzt mal, wenn sie einzeln unterwegs sind, schon irgendwie das Leben genießen und hochleben lassen. Und ja, das war schon, es potenzierte sich. Ein Glück war die Tour nicht vier Wochen, sondern glaube ich nur vier oder fünf Tage oder so. Aber das fühlte sich, der Körper dachte, es wären irgendwie vier Monate gewesen. Und mit dem Onkelchen, was er angesprochen hat mit Urban Magic Johnson und das Pack, das war halt, da waren wir tatsächlich nur zu viert unterwegs, weil Onkel bei beiden Bands Schlagzeug gespielt
warum
hat.
Warum auch nicht?
Nee, warum auch nicht? Weißt du, und er hat ja seine 10 Minuten Pause dazwischen gehabt.
Ja, ja.
No? Und da haben Onkel und ich im Duo gespielt, genau. Und er dann mit Chrissinger und JD dann noch irgendwie im Trio. Das war, ja, doch, ja. Es ist so, wenn solche Leute aufeinandertreffen, das ist ja auch, das hängt, es muss nicht unbedingt sein, dass es Musikschaffende sind. Das ist ja im normalen Leben auch so, wenn es so kleine Firebeaster irgendwie aufeinandertreffen, dann geht es irgendwie hoch her, auch wenn man keine eigene Band hat und dann gibt es die anderen Menschen, die das vielleicht, die andere Sachen auch gerne machen.
So. Ja, es klingt so, als ist so Superschande, hat so ein bisschen so diesen Klassenfahrt-Charakter, so
total,
mit vielen Leuten.
Total.
Und die andere Tour klingt eher so wie, ja, vier Freunde
so,
sind unterwegs.
Genau.
So. Und die Dynamik wird zeigen, irgendwo, wo jeder Abend dann hingeht.
So ist es.
Und
ja.
Meistens
ja,
lange
meistens
und
schön.
Intensiv.
Ja, auf jeden Fall.
Und das, was wahrscheinlich da auch eine große Rolle spielt oder das, was überschwappt dann vielleicht auf die Band und auf die Aftershow-Party, ist so die Mentalität in den einzelnen Ländern beziehungsweise in den Orten, wo man spielt und welche Energie vom Publikum vielleicht auch auf die Bühne nochmal übergeht. Und daher die Frage an Onkel, gibt es denn Unterschiede zwischen der Mentalität in den einzelnen Ländern?
Auf jeden Fall. Also Länder, fangen wir mal bei Bundesländern an. Gewinner in meiner Welt und Wahrnehmung ist Bundesland Sachsen, also vornehmlich alles, was sich so um Dresden herum bewegt. Die reißen einfach immer am meisten ab, was ja auch die Feiermentalitätsantwortfrage bezüglich, wo war Onkel eigentlich mal zu lange auf dem Klo, mit sich bringt. Und ich finde schon, da sind die Sachsen ziemlich weit vorne und auch die Thüringer. Dann, was man so den Nordlichtern so nachsagt, dass die so ein bisschen cooler wären oder so, kann ich gar nicht so bestätigen. Und ich sag mal so, der spanisch sprechende Raum und auch der portugalonesische ist quasi das Äquivalent im europäischen Vergleich zu Sachsen. Also ich finde, die können immer noch dann, wenn man so europaweit spielt, da mit den Sachsen ganz gut mithalten. Die sind vielleicht so ja noch ein bisschen doller. Tja, genau. Und ansonsten mit Asien habe ich noch nicht so viele Erfahrungen. Das fehlt mir noch auf meiner Landkarte. Aber es kommt bestimmt. Ach, die Mexikaner sind auch doll. Ja, aber die sprechen ja auch Spanisch. Naja.
So, jetzt bin ich gespannt. Bundesländer, auch eher bist du bei Onkel, so von der...
Also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir so die intensivsten, die bei den Monsters of Liedermaching, weil wir, wie gesagt, aufnehmen live, ist es da auf mindestens jeder dritten Tour sehr ausschlaggebend, wie sich das Publikum quasi verhält, weil alles aufgenommen wird. So, und deswegen weiß ich so genau, dass tatsächlich zum Beispiel in Sachsen, gerade auch in Dresden oder irgendwie so, oder auch in Ostdeutschland generell, dass die Leute leiser sind an den leisen Stellen und lauter sind noch an den lauten Stellen als anderswo, weil die anders noch aufmerksamer sind, hatten wir irgendwie so den Eindruck. Warum das so ist, keine Ahnung, aber ob das irgendwie, ja, ich weiß nicht so, da ist dieser, ja, dieser unmittelbare Genuss des Abends oder irgendwie so, das ist da noch ein Tick intensiver. Also ich kann das ein bisschen bestätigen quasi auch, was Onkel da sagt, denn also jetzt, wie gesagt, bei dem, was ich erzähle, bei deutschen Texten, hingen die einen wirklich an den Lippen und wollten auch wirklich wissen, wie jetzt die Wendung in der dritten Strophe ist, ja, weißt du, ja. So, und du hast auch so diese Konzentration dann noch gehabt, aber auch die gleiche waren sie dann in diesen ekstatischen Momenten, also ja.
Also eine schöne dankbare Situation als Künstler dann so, dass man auch
so, total,
das gehört wird, total, was man erzählen will.
Ja.
Und wer sich auch die ganze Zeit schon so ein bisschen gefragt hat, Onkel, ich glaube zu diesem Moment, gerade bei der Aufnahme in Thailand, ist ja sonst auch mit Meute, glaube ich, also es wundert mich, dass der asiatische Raum, wie er sagt, noch so ein bisschen unbespielt ist bei ihm, weil ich glaube, er ist ja sonst überall.
Auf jeden Fall, das unterwegs. Wird sich dann auch noch ändern. Falls ja. das so ist, wird es sich sicherlich ändern, ja, genau.
Und daher erstmal lieben Dank an alle drei natürlich wieder.
Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Ein egal, Hoch auf Not, Onkel und Zorro, also wirklich schön.
Egal von welchen Orten der Welt die Sprachnachrichten zu uns zurückgesendet wurden. Und ja. Vielen Dank natürlich auch an euch da draußen fürs Zuhören.
Yeah, yeah.
Und wir freuen uns natürlich, folgen und abonnieren nicht vergessen, yeah. über jedes positive Wort, vielleicht auch mit 5 Sterne bewertet und 5 Sterne Antworten kriegt ihr zum Schluss natürlich auch nochmal geschenkt, denn das letzte Wort haben wie unsere Gäste und wir haben nochmal so ein bisschen gefragt, gibt es denn nicht nur Unterschiede in der Mentalität, sondern auch Unterschiede bezüglich dem, was alles so auf Tour passiert, wenn man vielleicht auch in anderen Ländern einfach unterwegs ist und mit diesen Vibes entlassen wir euch und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid.
Macht's gut.
Also ich bin jetzt natürlich nicht so mega Jet-Set-mäßig weltweit unterwegs, aber klar, ich habe auch hier und da mal im Ausland gespielt und irgendwie in, keine Ahnung, New York oder London oder irgendwas und das klingt dann erstmal geil. Also natürlich klingt es geiler, wenn man von seinem Gig in Sao Paulo erzählt und nicht von dem Gig im Jugendclub in Marburg. Am Ende des Tages ist es aber gar nicht so glamourös, wie man denkt, weil man eben gar nicht so viel Zeit hat. Man ist ja sehr viel mit diesem Traveling beschäftigt und deswegen kann man auch gar nicht so viel dann immer von der Stadt sehen, wo man dann ist oder von der Gegend, wo man ist. Also deswegen ist vielleicht am Ende auch so ein Gig im Jugendclub in Marburg vielleicht sogar lustiger, weil man eben Zeit für einen schönen Spaziergang hat oder um Sport zu machen oder was man auch immer machen möchte und nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Shuttles oder Flughafenabfertigungshallen sitzt und wartet. Weil das ist wiederum das, was mit Touren außerhalb von Deutschland häufig einhergeht. Und abraten kann ich von Touren in Holland. Da bekommt man noch nicht mal ein Glas Wasser in die Garderobe gestellt. Das ist so, fand ich gewöhnungsbedürftig. Aber ansonsten, klar, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, noch mehr weltweit unterwegs zu sein. Aber dann eben auch gerne mit so hier noch, hier und da so ein Tag extra Puffer, wo man dann eben auch Zeit hat, was von der Gegend zu sehen, wo man dann ist.
Tja, da könnte ich jetzt Ewigkeiten sabbeln, aber ich befürchte, meine Antworten sind eh schon immer so lang. Also auf jeden Fall fangen wir mal an mit einem tatsächlich gar nicht so unwichtigen Unterschied zwischen zum Beispiel Deutschland und sowas wie England oder auch Amerika. Hier in Deutschland kennt man das ja und auch in Österreich, also im deutschsprachigen Raum, man kommt in einen Club und da gibt es dann Frühstück oder Kaffee, wenn der Nightliner oder so angerollt ist. Und dann kriegt man was Warmes zu essen oder so. Das ist da überall nicht der Fall. Wenn man Glück hat, steht eine Kanne Kaffee, aber das kann auch sein, dass nicht mal die da ist. Und dann heißt es, kümmert euch, die Amis sind ja so ein Bestellland und Lieferland und Einwegbesteckland. Also das heißt, da kommt immer alles vorbeifahren oder man muss sich das holen. Ansonsten fliegt man natürlich relativ selten innerhalb von Deutschland zu Gigs, sondern verbringt die meiste Zeit im Bus oder in der Bahn. Das ist dann allein schon der Beginn des Tourens in ein anderes Land, ist schon mal ein anderer. Da kann es auch mal passieren, dass bestimmte Equipment-Sachen vielleicht nicht ankommen oder man muss kicken, dass die ankommen. Oder also als ganz kurze Anekdote wäre zu sagen, dass auch schon mal von einem unserer Tourmanager in Kanada das Flugzeug anderthalb Stunden auf dem Flughafen festgehalten wurde, weil die Instrumente nicht verladen worden sind. Und der hat es dann geschafft, dieses Flugzeug auf dem Boden festzutackern. Und erst dann hob der Flieger ab, damit wir am nächsten Tag in New York auch unseren Gig spielen konnten mit dem Heute. Und also ja, diese Fliegensache spielt eine ja nicht unwesentliche Rolle. Und ansonsten ist natürlich so das ganz geil, wenn man irgendwie in so einem Ort wie Mexico City oder Paris oder New York oder so, also man kann da schon ganz gut kicken. Mit ein bisschen Glück hat man auch Zeit, da rumzulaufen und sich das anzuschauen. Und ist hoffentlich nicht in der Lage, dass man erst 16 Uhr irgendwo im Club ist und am nächsten Morgen um 4 Uhr wieder weiter muss. Ansonsten muss halt die Nacht nach der Show draufgehen, um die Stadt kennenzulernen. So ist es dann halt. Ansonsten ist da natürlich immer so die Sache mit der Sprache. Ich kann so ein bisschen Traveler-Englisch und mittlerweile auch so ein bisschen Brocken Spanisch und verstehe ein bisschen Portugiesisch und so ganz leicht ans Schulfranzösisch, kann ich mich erinnern. Ist nicht so schlecht, wenn man das da auf Tasche hat. Weil wie das so ist, macht ja auch mehr Spaß. Genau. So.